das Sauwetter.
Es war insgesamt eine Höllenfahrt. Für mich persönlich und natürlich auch für andere. Aber ich hatte ja nun mal die Verantwortung für das Ganze. Und mir war klar, das darf nicht schief gehen.
Wir stehen hier. Die Leitzug ist hier zu vermuten, wenn Sie nicht gesagt haben.
Wenn dann diese Wasserbombenangriffe kommen, diese Panik, das kann man nicht mit Hollywood machen. Da muss man versuchen, irgendwie ganz unmittelbar mit dabei zu sein.
Das ist kein Frachter. Scheiß Zerstörer.
Inzwischen kamen lauter Ferienleute auf diesen Trampelbötchen und sagten, was machen Sie denn da? Ja, hier ist ein U-Boot versunken. Dann haben die gedacht, die werden auf den Arm genommen. Also dieses Riesenprojekt und dann erster Versuch und gluck, 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 weg war es.
Auf Seerottiefe gehen!
Auf Seerottiefe gehen. 9 um 10.
Das Boot. Tauchgang zu einer Filmlegende. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer.
Auf Gefechtsstation.
Auf Gefechtsstationen.
Auf Gefechtsstationen.
La Rochelle, Herbst 1941.
Am Anfang, weiß auf schwarzer Leinwand, steht ein Text.
Die Schlacht im Atlantik wird härter. Die deutsche U-Boot-Flotte, mit deren Hilfe Hitler England aushungern wollte, hat die ersten schweren Rückschläge erlitten. Immer wirkungsvoller werden die in Geleitzügen fahrenden englischen Frachtschiffe von Zerstörern abgesichert. Dennoch werden von den französischen Atlantikhäfen aus immer neue U-Boote in den Kampf geschickt. Von den 40.000 deutschen U-Boot-Männern des Zweiten Weltkriegs kehrten 30.000 nicht zurück.
Das Boot ist ein Klassiker made in Bavaria. Made by Bavaria Film in München, Geisel Gasteig. Er erzählt die Geschichte eines jungen Kriegsberichterstatters, der im Herbst 1941 die Feindfahrt eines deutschen U-Boots im Atlantik und im Mittelmeer miterlebt. Was als routinierte Feindfahrt beginnt, wird zur Nervenprobe. Lässt die Männer von U-96 ungefiltert die Grausamkeit des Seekrieges erleben. Eine Grausamkeit, die sie selbst auch gegenüber ihren Zielen, den Konvois der Alliierten, zeigen. Das Boot handelt auch von jungen Menschen im Krieg, von ihren Ängsten und ihren Hoffnungen, unversehrt wieder nach Hause zu kommen. Die Vorlage für das Boot lieferte im Jahr 1973 Lothar Günther Buchheims gleichnamiger Roman. Ein autobiografisch gefärbter Erlebnisbericht, der Millionen Leser erreichte und in 18 Sprachen übersetzt wurde. Was lag da näher, als den Erfolg von Buchheims Bestseller auf Kino und Fernsehen auszuweiten? Die Geschichte der Verfilmung von Buchheims Boot ist so nervenzerreißend wie der Film selbst. Ein 30-Millionen-Mark-Projekt, das noch vor Drehbeginn als gescheitert gilt, das von seinem geistigen Urheber Buchheim selbst lautstark attackiert wird. Ein Filmwagnis, das in seiner Entstehung alle Beteiligten an ihre Belastungsgrenzen treibt, das dann durch ein technisches Unglück tatsächlich vor dem Aussteht und das nach seiner Premiere von der deutschen Presse verbal vernichtet wird. Und trotzdem ein Welterfolg wurde. Mit 6 Oscar-Nominierungen gewürdigt, mit Preisen überhäuft. Einen der besten Kriegsfilme aller Zeiten nannte ein führendes amerikanisches Internetportal das Boot. Ein Werk, das Filmgeschichte schrieb und dessen Entstehung noch heute in den Köpfen der damals Beteiligten so gegenwärtig ist, als seien seither nicht Jahrzehnte vergangen. Die Geschichte von das Boot beginnt aber nicht in den Studios der Bavaria in Geisel-Gasteig, sondern in Büros und Konferenzräumen. 1977 erwirbt der damalige Bavaria-Generaldirektor Helmut Jedele die Verfilmungsrechte von Lothar Günther Buchheims Romanbestseller für eine Kinoproduktion. Die Verfilmung soll ein Gemeinschaftswerk der Münchner Bavaria Atelier werden, mit einem Hollywood-Studio als starkem Partner und natürlich mit amerikanischer Starbesetzung. Für das Projekt werden auch deutsche Investorengelder eingesammelt.
Und dann gab es mehrere Anläufe mit mehreren Regisseuren und Autoren und Producern und so weiter, die aber schief gingen.
Sagt Günther Rohrbach. Er wird das Boot später produzieren.
Weil die Drehbücher, die da entstanden, hat weder die Bavaria, Herr Jedle, noch Herr Buchheim haben die akzeptiert.
Die Zusammenarbeit mit den Amerikanern platzt. Das nach heutigem Wert auf 42 Millionen Euro kalkulierte Megaprojekt steht vor dem Aus, ehe es überhaupt begonnen wurde. Im guten Glauben an die Realisierung des Films hat Bavaria-Direktor Jedele aber schon viel Geld investiert. In eine begehbare und bespielbare Replik des U-Boots in Originalgröße, sein komplettes Innenleben und in Bootsmodelle verschiedener Größen. Die stehen nun unbenutzt auf dem Ateliergelände in Geiselgasteig herum und drohen zu vergammeln. So sind, bevor überhaupt die erste Klappe gefallen ist, schon Vorlaufkosten in Höhe von 6 Millionen Mark angefallen. Jedele gerät unter Druck und wird 1979 von Günther Rohrbach abgelöst, bis dahin erfolgreicher Fernsehspielchef des WDR in Köln. Rohrbach hat sich als engagierter Förderer des jungen deutschen Films und seiner wichtigsten Vertreter Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders einen Namen gemacht.
Ich wurde engagiert als Geschäftsführer der Bavaria mit dem Auftrag, als allererstes dieses Boot flott zu machen.
Ehe Rohrbach das Projekt übernimmt, liest er die Drehbücher Made in Hollywood und muss feststellen, dass sie außer dem Titel wenig mit Buchheims Vorlage zu tun haben.
Das war einfach von Amerika her gedachter Unsinn.
Rohrbach muss 1979 zuerst eine neue Finanzierung für den Film auf die Beine stellen. In West-Berlin klopft er bei Horst Wendland an. Der gehört mit seinen Edgar Wallace und Karl May-Verfilmungen zu den erfolgreichsten Produzenten in Deutschland. An Wendlands Reaktion erinnert sich Günther Rohrbach noch lebhaft.
Wissen Sie, wer soll da reingehen in den Film? Da kommen sie rein in diese Röhre. Da sind sie 2 Stunden drin mit lauter Männern. Keine einzige Frau, keine Liebesgeschichte, nichts. Also so richtig glaube ich nicht an den Film.
Mehr Glück hat Rohrbach in München, bei Bernd Eichinger von der Neuen Konstantin. Ebenso beim Ersten Deutschen Fernsehen und mehreren ausländischen Sendern wie der britischen BBC und dem französischen Fernsehen. Sie alle steigen als Co-Produzenten mit ein. Inzwischen ist auch Boot-Romanautor Lothar Günther Buchheim aktiv geworden, hat ein 600 Seiten starkes Drehbuch geschrieben.
Und hat es mir natürlich auch gleich auf den Tisch gelegt. Ich habe es auch brav gelesen und beiseite gelegt. Das hat er mir sehr übel genommen, dass es heftige Auseinandersetzungen gab, auch schriftliche, auch über Zeitungen und Zeitschriften.
Noch bevor es überhaupt losgeht, hat das Bootprojekt in Buchheim selbst also einen entschiedenen Gegner, der keine Gelegenheit auslässt, die Verfilmung seines Romans öffentlich schlecht zu machen, sei es aus gekränkter Ehre oder um der Publicity willen. Günther Rohrbach lässt sich davon nicht abhalten und macht sich auf die Suche nach einem Regisseur. Er fragt Wolfgang Petersen. Mit dem 38-Jährigen hat Rohrbach schon mehrfach beim WDR zusammengearbeitet und beste Erfahrungen gemacht. Petersen ist Rohrbachs erste Wahl, als er ihm anbietet, auf Basis von Buchheims Romanbestseller einen abendfüllenden Kinofilm und auch eine 3-teilige Fernsehserie herzustellen. Mit insgesamt 7,5 Stunden ein Mammutwerk, das Petersen nicht nur inszenieren, für das er auch das Drehbuch schreiben soll. Er sagt sofort zu und steht damit vor der größten Herausforderung seiner Karriere. Einer Karriere, die er bis dahin nur mit Fernsehfilmen bestritten hat, darunter der umstrittene Tatort Reifezeugnis mit Nastassja Kinski oder das nicht weniger umstrittene Beziehungsdrama Die Konsequenz über die Liebe eines homosexuellen Schauspielers zu einem Minderjährigen. Aber
Petersen ist nicht nur ein sehr, sehr sorgfältig planender und sehr genau arbeitender Regisseur, der anspruchsvoll damit umgeht, wie er seine Einstellungen plant. All das hatte er, diese ganzen technischen, künstlerischen Fähigkeiten, die dazu notwendig waren. Aber er hatte eine weitere wunderbare Qualität. Er ist ein sehr freundlicher und den Menschen zugewandter Mensch.
Ehe Petersen seine Qualitäten als Regisseur aber zeigen kann, muss er ein Drehbuch abliefern.
Das hat er auch in einer Parforce-Tour von, ich glaube, 3 oder 4 Monaten hat er dieses Drehbuch geschrieben, in unheimlich wenig Zeit. Das hat mir seine Witwe erzählt. Da haben sie noch im grünen Wald gewohnt. Da hat er sich zurückgezogen in sein Arbeitszimmer und kam irgendwann mit einer Wolke Marlboro-Qualm aus diesem Zimmer raus und hat ihr dann 5 bis 8 Seiten zum Lesen gegeben. Und das war sein Tagespensum, 8 Seiten Drehbuch. Und das ist nicht einfach. 7 Tage die Woche, keine Pausen.
Sven Femerling forscht und sammelt seit vielen Jahren zur Geschichte von Das Boot. Er hat mit den meisten damals Beteiligten gesprochen und 2006 im Frankfurter Filmmuseum eine große Ausstellung über Das Boot und die Entstehungsgeschichte realisiert. Heute besitzt er die größte Sammlung an Arbeitsfotos, Drehberichten und Konstruktionsplänen zu dem Film. Das Drehbuch steht. Nun muss die Besatzung angeheuert werden. Günther Rohrbach?
Wir wussten ja, auf diesem Boot waren ganz junge Leute. 20-Jährige, 21-Jährige, 22-Jährige. Der Älteste war der Captain, der war gerade mal 30. Und wir wollten, dass das auch im Film so sein sollte. Ganz junge Leute. Mit dem Ergebnis, dass diese Leute alle unbekannt waren. Die einzige Figur, wo wir dachten, den sollte man vielleicht kennen, war die Hauptfigur, der Captain. Da hatten wir sehr früh Prochnow im Blick.
Jürgen Prochnow ist in der deutschen Filmszene zwar bekannt, unter anderem durch die Heinrich-Böll-Verfilmung Die verlorene Ehre der Katharina Blum, aber er ist zu diesem Zeitpunkt bereits 40 Jahre alt.
Das war sozusagen außerhalb des Konzeptes, außerhalb der Idee, dann doch sehr konsequent zu sein. Deswegen haben wir lange nach einer Alternative gesucht, haben aber keine gefunden und haben uns dann am Ende auf Prochnow geeinigt.
Tauchen und sich von der Oberflächenströmung durch die Straße ziehen lassen. Das macht kein Krawall. Spart Brennstoff. Na, Kriechbaum.
Nicht schlecht, der Wein.
Tatsächlich sind die meisten ausgewählten Darsteller kaum älter als 20 und weitgehend unbekannt. Von dem 24-jährigen Herbert Grönemeyer über den gleichaltrigen Uwe Ochsenknecht bis Martin Semmelrogge.
Er will den Zerstörer angreifen. Verrückt bei dem Segel.
Jan Fedder, Oliver Stritzel, Claude Oliver Rudolph, Ralf Richter. Für einige Nebendarsteller wie Wilhelm Rietsch, Martin Henne oder Günter Franke wird es überhaupt die erste und letzte Filmerfahrung.
Gute Leute muss man nicht machen. Gute Leute.
Den meisten Darstellern fehlt es nicht nur an Erfahrung vor der Kamera. Als Nachgeborene des Zweiten Weltkriegs kennen sie die Zeit, in der Das Boot spielt, nur noch aus Erzählungen. Eine der wenigen Ausnahmen ist Jürgen Prochnow.
Ich habe also die letzten 4 Jahre des Krieges erlebt, also 41 geboren. Und meine Erinnerungen gehen so an die Flucht zurück, 1945. Die Flucht vor den Russen und Bombardierung in dem Zug, in dem wir saßen und in den notdürftig hergerichteten kleinen Bunker, den es da gab, in den wir dann gingen. Und die Ängste, die das ausgelöst hat, die Bombardierung, Sirenen und sowas alles. Und dann eben die Nachkriegszeit natürlich ganz besonders, nicht, wo dann reflektiert wurde oder versucht, oder von manchen auch überhaupt nicht, was das alles gewesen ist und wie das gewesen ist. Aber es ging in erster Linie erstmal nur ums Überleben.
Der liebe Gott hat uns eine Schaufel Sand unter den Kiel geschmissen. 280 Meter. Das ist das Boot, das mitnimmt.
Was trugen U-Boot-Fahrer am Leib? Ölzeug auf Deck? Uniform unter Deck? Wie streng waren die Kleidervorschriften auf deutschen U-Booten? Die akkurate Einkleidung der 43-köpfigen U-Boot-Besatzung stellt die Kostümbildnerin Monika Bauert vor besondere Herausforderungen. Für ihre Recherchen hat sie zwar ein zeitgenössisches Nachschlagewerk mit dem Titel
»Unsere Marineuniform«.
Das ist aber in Sachen U-Boot-Bekleidung wenig hilfreich.
Da ist also jeder Knopf, jedes Abzeichen, alles ganz genau beschrieben, welches Tuch, ob Zweireiher, Einreiher und ob es 41 oder 39 gewesen ist, alles. Nur bei den U-Booten, da gab es gar nichts, weil das war irgendwie geheim. Die U-Boote wurden dann nicht behandelt.
Aber Monika Bauert hat Glück. Sie kann auf ein original getragenes Kleidungsstück eines besonderen Besatzungsmitglieds von U96 zurückgreifen, um sich daran zu orientieren. Aus erster Hand sozusagen.
Da hatte der Buchheim eine Lederjacke, die ich auch mitgenommen habe als Muster, weil die war gelebt. Ich habe zwar alles neu anfertigen lassen müssen, aber den Zeitablauf musste ich ja zeigen in neu, bisschen gebraucht und dann hinterher alles total vergammelt, teilweise zerschossen. So hatte eigentlich jeder von den 43 U-Boot-Jungs, je nach Größe der Rolle, 1 bis 6 verschiedene Kleidungsstücke. Ich glaube, dass das für mich mit das Wichtigste war, die Bearbeitung der Sachen. Wir haben dieses Zeug, damit das authentisch ist, bearbeitet mit Mechanik und gewässert und geschrubbelt und gemacht und getan. Einen Monat nichts anderes getan, als das Zeug da runtergehockt.
Die Geschichte mit Buchheims Lederjacke hat für Monika Bauert auch noch ein Nachspiel.
Und nach einem Monat habe ich den Buchheim angerufen und habe ich gesagt, Herr Buchheim, wie sieht das aus? Kann ich das noch behalten? Ja, ja, können Sie behalten.
Wenige Monate später wird Monika Bauert ins Büro des Produktionsleiters Lutz Hengst zitiert.
Hengst, sagt Frau Bauert. Ich habe hier eine Rechnung von Herrn Buchheim über 76.000 Mark Leihgebühren für diese Jacke, die Sie da ausgeliehen haben, über eine Leihzeit von, ich glaube, 3 Monaten oder was. Ich sage, wir haben nie über Geld gesprochen und was soll das eigentlich? Das hat dann der Hengst aber in irgendeiner Art und Weise sehr geschickt mit dem Buchheim verfummelt. Und hat ihm dann eine Flasche Danziger Goldwasser gegeben.
Als Kameramann wird Jost Vacano engagiert. Fast eine Notlösung, nachdem der ursprünglich vorgesehene Kameramann kurzfristig abgesagt hat. Kurz vor Drehbeginn setzen sich Produzent Rohrbach, der Regisseur Petersen und der neue Kameramann zusammen. Jost Vacano erinnert sich an die Worte des Produzenten.
Wir geben hier Geld aus, glaubst du, 25 Millionen. Das können wir ja nur einspielen, wenn dieser Film ein wirklich weltweiter Erfolg wird. Das heißt aber auch, dieser Film, der muss eigentlich so werden, als wäre er in Hollywood gedreht worden. Nur dann haben wir doch eine Chance, das wieder zurückzubringen. Also vergiss alles, was du vorher gemacht hast. Hollywood, Weltmarkt, so muss das aussehen.
Zwar ist auch Jost Vacano in der deutschen Filmlandschaft kein Unbekannter mehr, aber nun fragt er sich.
Ja, was macht man denn da? Man schläft schlecht. Man schläft also mehrere Nächte sehr schlecht, wo man sich sagt, sag mal, Mensch, du hast ja noch nie in deinem Leben Hollywood gedreht, du hast noch nie in deinem Leben U-Boot-Film gedreht. Auch mit Petersen hast du noch nie zusammen gedreht. Wie soll denn das eigentlich gehen?
Ratlos wendet sich Vacano an Wolfgang Petersen.
Sag mal, die erwarten von uns, dass wir jetzt hier, die wir noch nie sowas gemacht haben, mindestens die Qualität erreichen, wie die Leute in Hollywood. Sag ich, du, das können wir doch gar nicht machen. Das geht doch nicht. Ja, Jost, komm, wir müssen das irgendwie mal sagen. Nein, aber du schläfst da auch nicht so gut. Na, natürlich, ich kann auch nicht schlafen. Ist ja logisch, weil so ein Projekt, das ist ja schwierig. Und ich sage, ich habe mir jetzt immer überlegt, in meinen schlaflosen Nächten, wie würde ich denn diesen Film drehen, wenn es nicht um Hollywood ginge?
Wolfgang Petersen stutzt.
Wenn es einfach ein normaler deutscher Film wäre und ich hätte diese Geschichte vom Grönemeyer, der den jungen Kriegsberichterstatter spielt, der Hauptdarsteller, aus dessen Sicht doch diese Geschichte auch erzählt wird, der das alles erlebt, das ist eigentlich das, was doch die Zuschauer interessiert.
Die Herausforderung für Vacano und Petersen könnte größer nicht sein. Sie müssen einen Film drehen, der die Zuschauer den Blickwinkel ihres Hauptdarstellers, des jungen Kriegsberichters Leutnant Werner, erleben lässt. Der ist naiv, unerfahren, kauert ängstlich in der engen Stahlröhre mit über 40 anderen Männern.
wenn dann diese Wasserbombenangriffe kommen. Diese Panik, das kann man nicht mit Hollywood machen. Da muss man versuchen, irgendwie ganz unmittelbar mit dabei zu sein. Nicht? Also ich sage immer, die Kamera, das ist das Auge des Zuschauers. Was ich sehe, die Kamera sieht, sieht der Zuschauer. Dass der Zuschauer spürt, das bin ich, der das hier sieht. Das bin ich, der hier Lebensangst hat, wenn die Wasserbomben krachen.
Und Jost Vacano findet schließlich eine Lösung, die er Wolfgang Petersen präsentiert.
Ich würde es wie einen Dokumentarfilm drehen. Ich würde die Kamera in die Hand nehmen und, ja, komm, Handkamera, komm, Hollywood hier, lass doch nicht mit der Handkamera anfangen, sag ich doch. Ich würde das nämlich so, wie der Grönemeyer rumgestoßen wird von allen Seiten und angeht, komm, geh aus dem Weg, du störst. Also so muss es eigentlich auch mit der Kamera sein. Geh aus dem Weg, du störst hier nur.
Scheiße! Meine Maschine!
Da sagt er, ja, das klingt alles schön und gut, Jost, aber so, das geht nicht, wir machen Weltmarkt. Sag ich, aber das ist doch unsere einzige Chance, dass wir einen Film machen, der ganz anders aussieht, als wie man es erwarten würde. Du, da müssen wir mit Rohrbach sprechen. Das kann ich nicht beurteilen, das muss der Produzent.
Produzent Günther Rohrbach macht Vacano und Petersen klar, was auf dem Spiel steht. Die Existenz der Bavaria-Film. Mit 785 Angestellten, die ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn dieser Film sein Geld nicht wieder einspielt. Eine Pleite der Bavaria wäre das Aus für die gesamte Münchner Filmindustrie, sagt Rohrbach zu Vacano.
Und dieses Risiko willst du eingehen, mit dem du jetzt hier mit der Handkamera rumrennst? Sag ich, ja, ich glaube, dieses Risiko, das ist die einzige Chance, die wir haben. Es ging, glaube ich, eine Woche lang hin und her, bis schließlich Rohrbach sagte, Jost, ich vertraue dir. Und Petersen sagte, ja, ich vertraue dir natürlich auch, das klingt ja toll, was du sagst.
Nachdem Jost Vacano durchgesetzt hat, die Innenaufnahmen im Boot ohne Stativ zu drehen, präsentiert er Rohrbach und Petersen sein Lichtkonzept. Auch hier verblüfft er die Kollegen mit einer unkonventionellen Lösung.
Ganz normale Schiffslampen aus dem Bootshop. Und die Schiffslampen möchte ich überall an die strategischen Stellen hängen, mit Stärkenbirnen drin. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt eigentlich im Prinzip das Licht hier drin. Es war Stille im Raum. Ja, Menschenskinder, sag mal, bist du wahnsinnig. Du willst hier mit der Handkamera rumrennen und dann willst du noch nicht mal Scheinwerfer aufstellen. Da willst du nur mit irgendwelchen Schiffslampen hier. Und das Ganze soll jetzt wie Hollywood aussehen, sage ich. Nein, das soll nicht wie Hollywood aussehen. Das sieht nämlich so aus wie ein U-Boot-Film, wie ihn noch keiner gesehen hat.
Eisern an seiner Vision festhaltend, kann Vacano die Bedenken der beiden Kollegen zerstreuen und setzt sich auch hier auf ganzer Linie durch. Im Spätsommer 1979 beginnen die Dreharbeiten mit einem U-Boot-Modell von U-96. Analoge Tricktechnik, denn digitale Effekte stecken in dieser Zeit noch in den Kinderschuhen. Kostümbildnerin Monika Bauert verfolgt das Geschehen.
Wir haben ja mit mehreren Booten gedreht. Es gab ja das Innenboot 1:1 und das Außenboot 1:1. Und dann gab es Modelle 30 Meter, 11 Meter, 4 Meter für bestimmte Aufgaben. Das fing an mit Außenaufnahmen auf dem Chiemsee. Da fuhren wir dann alle hin. Das war ein schöner Sommertag und es war das 11-Meter-Boot, wenn ich mich recht erinnere. Das war ein Boot, was tauchen konnte, ferngesteuert. Es wurde zu Wasser gelassen. Also es schwamm, wunderbar. Es schwamm da vor sich hin und dann sagte Petersen, also nun müssen wir mal tauchen. Action, Boot verschwand im Wasser und großartig, also klappt alles ganz toll. Und dann, ja, jetzt müssen wir das Boot also wieder haben. Das Boot kam nicht wieder. Es war verschwunden. Also wie kriegen wir das wieder? Erstmal Taucher. Also Taucher gucken. Ja, da steht 6 Meter Tiefe im Schlick. Das kommt nicht mehr hoch so von sich aus. Hebesäcke. 5 Hebesäcke gab es am Chiemsee. Aber dann hat das aber auch nicht funktioniert. Da mussten noch mehr Hebesäcke. Inzwischen kamen lauter Ferienleute auf diesen Trampelbötchen und sagten, was machen Sie denn da? Ja, hier ist ein U-Boot versunken. Da haben die gedacht, die werden auf den Arm genommen. Naja, also auf jeden Fall mit vielen Hebesäcken wurde dann das Boot wieder nach oben gehievt. Das dauerte aber 1,5 Tage. Also dieses Riesenprojekt und dann erster Versuch und gluck, 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 weg war es.
Etwas rauer geht es rund um die Nordseeinsel Helgoland zu, wo Szenen mit aufgewühlter See gedreht werden, nach wie vor mit Modell. Hier erwartet Monika Bauert eine besondere Aufgabe, Sie muss eines der kleinen U-Boote maßstabsgetreu mit uniformierten Figuren bestücken.
Und diese Püppchen, witzigerweise, war Ken, der Barbie-Freund. Der hatte genau das richtige Maß. Und das heißt, ich kam nach Helgoland mit einem Koffer, kleiner Puppenkoffer für 10.000 Mark mit Puppenklamotten.
Hauptschauplatz des Films aber ist der U-Boot-Innenraum. Hier entstehen die meisten Aufnahmen. Die Szenenbildner Rolf Zehetbauer und Götz Weidner haben das exakt rekonstruierte Innenleben von U96 in Halle 4-5 des Bavaria-Geländes errichtet. Um die Schiffsbewegungen auf hoher See zu simulieren, wird der Bootskörper über einem Wasserbassin auf eine hydraulisch bewegbare Plattform montiert. Tatsächlich wird sich die mehrwöchige Dauer der U96-Mission im Verlauf des Films auch im äußeren Erscheinungsbild der Darsteller zeigen. Sven Femerling?
Die haben relativ glatt rasiert angefangen, dann sind die Bärte in Echtzeit gewachsen. Da gibt's auch Pläne, wo die einzelnen Rollen aufgeführt sind, wo die einzelnen Räume aufgeführt sind, wo die einzelnen Bartphasen, so hat man das genannt, drauf war. Bartphase römisch 1 bis römisch 4. Also römisch 1 glatt rasiert, römisch 4 total verzauselt. Und dann wurde festgelegt, wer wann wo sein konnte, damit man auch ausschließt, dass jemand, der in einem Raum ist, im Anschnitt im anderen Raum auftaucht. So wurde das praktiziert.
Und dann ist er da, der Moment.
Einsteigen!
Kameramann Joost Vacano betritt zum ersten Mal den Innenraum des U-Boots. Besser des originalgetreuen Nachbaus. Er gehört bis heute zu den Attraktionen der Bavaria Filmstadt.
Das erste Mal, wenn wir da drin waren, habe ich gesagt, Menschenskinder, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja 52 Meter lang. Und diese verschiedenen Räume, vorne, da ist der Torpedoraum. Und dann kommen die Schlafräume. Und dann kommt die Kombüse, wo die Offiziere immer sitzen und miteinander reden. Dann kommt der Hauptraum, wo die Kommandozentrale ist. Und dann kommen die Schlafräume von der Mannschaft, die einzigen. Und dann kommt die kleine Küche. Und hinten ist dann der Motor. Das sind ja so diese Abteilungen, nicht? Wir haben ja nun also monatelang in dieser Innendekoration gedreht. Eigentlich gelebt. Das war ja im Grunde so, morgens um 8 ging man rein und dann kam einmal die Mittagspause und dann ging man wieder rein und bis abends. Das heißt, das tägliche Leben spielte sich zu einem gewissen großen Teil in dieser Röhre ab. Für alle irgendwie. Ne?
Um das Leben in diesen Räumen quasi als teilnehmender Beobachter visuell einfangen zu können, muss Vacano ständig den Bewegungen der Akteure folgen. Und um zu verhindern, dass dabei mit seiner Handkamera verwackelte Bilder entstehen, muss er sich etwas einfallen lassen. Er konstruiert ein System von Kreiselstabilisatoren. Kernstück ist ein Metallgehäuse, in dem zwei elektrisch angetriebene Schwungmassen gegenläufig rotieren.
Und die rotieren da drin halt in hoher Geschwindigkeit. Das heißt, es muss ein Motor sein, der das antreibt. Und das Ganze im Helium-Vakuum, damit kein Luftwiderstand mehr ist. Gibt es auch nur ein Stück davon weltweit. Ich habe mir so Teile gemacht, habe sie dann gezeichnet. Habe sie mir von irgendeinem feinmechanischen Betrieb, die haben sie mir halt dann gebaut. Also die müssen sehr schwer sein. Man nimmt mal Wolfram, weil Wolfram das schwerste Metall ist. Heutzutage würde ich sagen, könnte ich das vielleicht 10 Sekunden tragen.
Schon beim ersten Gang durch den langgestreckten Korpus des U-Boots kommt Vacano eine Idee.
Habe ich mir gleich gedacht, Mensch, das wäre natürlich toll, da mal irgendein einer bestimmten Stelle mit der Kamera durch dieses ganze Boot durchzusausen. Man darf nicht sagen, das finde ich schön, das mache ich einfach mal, sondern muss sagen, es muss eine Stelle geben, wo das Sinn macht. Das Alarmtauchen, wenn plötzlich der Zerstörer oben auftaucht und das Boot muss Alarm, Alarm, schnell runter. Was macht man denn da? Da hilft man sich mit der Schwerpunktverlagerung. Indem sich jetzt die gesamte Mannschaft, wie verrückt, alle nach vorne stürzen, wird das Boot ja vorne schwerer und dadurch sinkt es vorne schneller ab und dadurch kann es ein bisschen schneller unter das Wasser kommen in so einer Gefahrensituation. Bei so einem Alarmtauchen, wenn sie alle nach vorne stürzen, dann muss auch die Kamera das machen können. Ja, aber wie macht man denn das?
Wie in jedem U-Boot erschweren auch in U96 ringförmige Hindernisse ein rasches Fortkommen. die sogenannten Kugelschotten, Durchgänge von einer U-Boot-Sektion in die andere, mit Luken verschließbar.
Die haben so einen Durchmesser vielleicht von 80 Zentimetern oder sowas. Das heißt, dass da gerade ein Mensch so in gebückter Haltung irgendwie durchkommt. Wie komme ich denn da mit der Kamera durch? Und das Ganze vielleicht auch noch in hoher Geschwindigkeit, denn die rennen ja alle durch. Aber es zeigte sich, bei jedem Versuch, da waren riesenblaue Flecken, da war das Schienbein kaputt, da war der Kopf eingerammt. Das muss ja flugs gehen. Und dann auch noch mit der schweren Kamera, mit den Stabilisatoren drunter. Also es kam dann relativ schnell zu der Erkenntnis, das ist einfach nicht machbar.
Doch Vaccano will sein Vorhaben vom Flug der Kamera durch das Boot nicht aufgeben. Um seinen Körper vor absehbaren Verletzungen zu schützen, greift er zu einem Mittel aus dem Sport.
Ich war gepolstert, ich hatte Schienbeinschoner, wie von den Eishockeyspielern. Die haben ja auch so die ganzen Beine geschient. Und dann hatte ich dicke Schoner an den Ellbogen. Und dann hatte ich auf dem Kopf, es gab früher mal so von den Radrennfahrern, die hatten so eine Art von Schutzhelm. Das war aber aus gepolstertem Leder. Und das waren eigentlich nur so Streifen, die so kreuz und quer über den Kopf gingen, aber trotzdem noch die Luft dran ließen. Also so ein Ding hatte ich dann auch immer auf. Das war ein interessantes Training, denn wenn man pausenlos mit seinem Kopf dagegen rennt, dann hat man gelernt, instinktiv, was man mit dem Kopf macht, damit man nicht wieder dagegen rennt. Diese Einstellung, die war von vornherein mein Traum. Und dann nach Monaten der Arbeit haben wir dann gesagt, naja, okay, jetzt versuche ich es einmal. Es hat dann irgendwie geklappt. Ich glaube auch, das hat auch etwas mit der Begeisterung zu tun, die wir alle bei dem Film hatten. Die Chance, das ist unser größter Film, unser teuerster Film sowieso. Und das ist also irgendwie eine Marke unserer Karriere, wenn wir das alles überstehen. Und dann wird man auch fähig zu Leistungen, wo man glaubt, das kann man gar nicht.
Der Flug der Kamera durch das gesamte Boot ist heute ikonisch für den Film. Aber nicht nur der Kameramann ächzt unter seiner schweren Ausrüstung. Auch für die Schauspieler und das Team bringen die monatelangen Dreharbeiten großen physischen Stress mit sich. Schließlich, erinnert sich Kostümbildnerin Monika Bauert, gab es noch keine brauchbare digitale Tricktechnik.
Es ist ein Film, der absolut analog gedreht worden ist. Und wenn man zum Beispiel weiß, was an Sturmsequenzen im Studio gedreht worden ist, also da stand der Turm im Wasserbassin und dann hat der Kali Bum Bum hat rechts und links 5-6 Meter hohe Türme gebaut und hat mit Loren, die voller Wasser waren, die umgekippt, die Loren und auf diese Darsteller runterplatschen lassen. Also die haben richtig was abgekriegt, die Jungs. Ne? Es war richtig nass und feucht und das hat auch wehgetan. Da gibt's überhaupt gar keine Frage. Ich weiß nicht, wie man das heute machen würde.
Auch Hauptdarsteller Jürgen Prochnow, der den Kommandanten im Rang eines Kapitänleutnants, kurz Kaloin, auf U96 spielt, erinnert sich an die extremen Arbeitsbedingungen.
Wenn wir in der Zentrale gedreht haben, war das alles zu, weil da wurde ja dann auch immer wegen der Schmutzigkeit des Inneren eingenebelt. Und das Licht, was der Vaccano benutzt hat, das sah dann nicht so sauber und hochglanzmäßig aus. Und das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten also so irgendwie diese Atmosphäre da wiedergeben. Darum wurde das alles eingenebelt, das Ganze. Und dann wurde gewartet, bis so und so viele Schwaden abgezogen waren. Und dann wurde gedreht. Aber es war zu alles, nicht? Und wahnsinnig eng. Und wir waren ja zum Teil, weil wir gerade von der Luke oben reingekommen sind. Wir waren alle bis auf die Knochen nass und wurden dann wieder eingenässt, wenn die Aufnahme abgebrochen wurde. Also das war eine große Herausforderung für alle.
Man muss sich vorstellen, die standen tagelang im Wasser. Das Wasser wurde zwar immer wieder gewärmt, also sie mussten nicht im kalten Wasser stehen, aber trotzdem, sie haben im Wasser gestanden. Es kam von oben und von allen Seiten. Immer in dieser Höhle, immer in dieser Enge.
Wolfgang Petersen beschränkt sich nicht darauf, nur Regieanweisungen zu geben.
Für jeden Drehtag, der anstand, hat er uns versammelt in einem extra Raum, in so einem Container und hat die Einstellungen, die nötig waren, mit uns durchgesprochen. Auch inhaltlich um Meinungen gebeten und dann eben die Meinung von den einzelnen Schauspielern oder Beteiligten eingeholt und hat das erwogen und dann eben seine Entscheidung getroffen. Das fand ich ganz, ganz großartig, muss ich sagen.
Der damals 24-jährige Claude-Oliver Rudolph spielt im Film den Obermaschinisten Ario.
Ich liebe solche Regiearbeiten, ne? Dass er dir das Gefühl gibt, du bist der wichtigste Darsteller jetzt. Jetzt kommt's auf dich an, die Szene heute. Da gibt's natürlich alles. Und dann haben wir gedreht und dann sagte Wolf, das war gut fürs deutsche Kino. Und jetzt machen wir eine Hollywood-Klappe und haben uns alle noch mal mehr ins Zeug gelegt.
Petersen holt das gesamte Team im doppelten Wortsinn ins Boot. Die kreative Stimmung, die der Regisseur verbreitet, spornt alle Beteiligten zu Höchstleistungen an, erinnert sich Jürgen Prochnow.
Zum Schluss haben wir sogar an Sonntagen gearbeitet, angefangen mit einer 5-Tage-Woche und das wurde dann immer mehr. Das Privatleben hat für uns alle völlig aufgehört, das gab es gar nicht mehr.
Es ist aber nicht nur der Stress, erinnert sich Claude-Oliver Rudolph. Er hat das Method Acting von Lee Strasberg in den USA gelernt, eine Technik, die dem Schauspieler alles abverlangt, um seine Rolle zu beherrschen, mental und körperlich.
Das hat uns natürlich Spaß gemacht, über die Stränge zu schlagen. Wir haben das genossen natürlich, wenn man richtig Schimpfwörter sagen dürfte. Das ist auch schön, du warst ja nicht selber, sondern du hast jemand gespielt vor 40 Jahren. Im Grunde hast du deine Vatergeneration gespielt. Das fällt dann leichter, als es selber zu sein. Wir waren es nicht. Da war keiner, der bei der Bundeswehr war. Keiner. Wir haben es gespielt. Wir sind auch nicht diese Schauspieler, die jetzt Sekundärliteratur lesen und so, sondern wir sind ja diese emotionalen Reinspringer, diese Strasberger. Die haben ja gesagt, nie vorbereiten, Herr Strasberg. Nein, don't act, please, just be. So eine waren wir einfach. Ne? Das hat ja diese Wucht auch gebracht, ne? Diese Welle. Solche Fressen gab es ja vorher nicht. Petersen hat ja den Mut gehabt, solche Fressen zu besitzen.
Petersen hat nicht nur den Mut, Typen mit markanten Gesichtern und starker Eigenart zu besetzen, er spiegelt auch die regionale Herkunft der Protagonisten sprachlich wider. Norddeutsches Platt, Rheinländisch, Österreichisch, im Boot sind, wie damals eben auch, unterschiedliche deutsche Dialekte vertreten. Dann aber trifft die Produktion völlig unvorbereitet ein harter Schlag. Zentraler Außenschauplatz des Films ist der riesige U-Boot-Bunkerkomplex in La Rochelle an der französischen Atlantikküste. Anfang der 1940er Jahre, nach der Besetzung Frankreichs, in Rekordtempo aus massivem, meterdickem Beton gebaut, wurde die Anlage nach dem Krieg nicht gesprengt. Damit steht der Produktion ein Originalmotiv zur Verfügung, in dem die Ein- und Ausfahrt des U-Bootes mit lokalen Statisten gedreht werden kann. Claude-Oliver Rudolph ist Deutsch-Franzose. Er registriert aufmerksam, dass besonders ältere Einwohner der französischen Hafenstadt die Anwesenheit der Deutschen mit sehr gemischten Gefühlen erleben.
Die haben echt gedacht, da kommt die zweite Invasion. Ne? 300 Deutsche, die teilweise in Uniform rumliefen. Das war für die bedrückend in La Rochelle. Wir haben viel Geld verdient durch uns, aber fanden sie ganz schlimm. Das ist ein Nazi, also fürchterlich. Teilweise haben Omas geweint noch, als alle geflackt haben zum Beispiel. Ne? Bei dem großen Angriff der Alliierten und so. Alles beflackt und so, die großen Mercedes-Limousinen. Das war für viele ganz schrecklich. Verstehe ich auch. Ich bin ja Franzose, ich verstehe das natürlich. Zweite Besatzung, haben wir gesagt. Ne?
Wir hatten ein paar Tage mit dem großen Boot gedreht. Und da das Boot so schwer beweglich war, haben die es, das war natürlich ein Fehler, in einer Nacht, wo das Wetter auch gut war, nicht in den Hafen zurückgeholt, sondern in eine Bucht gestellt. Und dann kam ein Sturm und das Boot brach auseinander. Und dann lange Diskussionen, was machen wir nun? Und Petersen war der Meinung, wir müssen ein neues Boot bauen. Und dann habe ich gedacht, dann ist der Film tot. Das Boot, das dauert ja mindestens ein halbes Jahr. Was dann aber noch zu machen, war die Rückkehr des Bootes in den Hafen in La Rochelle. Und da habe ich gesagt, das müssen wir halt mit dem halben Boot machen. Da muss man halt hinten dran irgendwie was dran bauen. Und wenn dann die Soldaten dann auf dem Boot stehen, dann zeigt man die auf dem halben Boot ganz und dann geht man auf die Köpfe. Und so ist es dann auch gemacht worden.
Am Ende hat es U-96 zurück nach Frankreich geschafft. Nur knapp dem Tod in der Tiefe der Meerenge von Gibraltar entkommen, mit Schäden an Boot und Besatzung. Dann, kurz nach dem Einlaufen in La Rochelle, heulen die Sirenen und alliierte Jagdbomber stürzen vom Himmel. Das Boot sinkt im Hafenbecken auf Grund, ein Großteil der Besatzung stirbt oder wird schwer verletzt. Nur wenige können sich retten.
Wir haben uns da wirklich nie bedrängen lassen, sondern es ging darum, bis wir das Optimale erreicht hatten. Und wir haben an diesem Film etwa 1,5 Jahre gedreht.
Es gab aber, erinnert sich Jürgen Prochnow, besonders in der Frühphase des Projekts, Wünsche diverser Geldgeber.
Das Ganze gut ausgehen zu lassen. Dass also diese Bombenangriffe zum Schluss, wie ich meine, den Krieg auf einen Nenner gebracht haben. Die Entsetzlichkeit, Absurdität und Schrecklichkeit eines Krieges. So, und die Leute dann draufgehen dabei. Und manche waren dafür, dass mit dem Einlaufen in den Hafen, dass der Film damit zu Ende ist und die Leute erleichtert aus dem Kino gehen können. Gott sei Dank ist es dann so geworden, wie es geworden ist.
Im Winter 1980 werden die Dreharbeiten abgeschlossen. Danach beginnt die Arbeit in Schneideraum und Tonstudio. Weil die Stimmen der Schauspieler in der Bootsröhre stark hallen und in den Außenszenen durch Wind- und Wasserrauschen übertönt werden, muss der gesamte Film nachsynchronisiert werden. Dafür und für die dramaturgisch besonders wichtigen akustischen Effekte im Boot wird der in München lebende türkische Geräuschemacher Mel Kutbay engagiert. Ein Meister seines Fachs, der mit unkonventionellen Mitteln höchst effektive Wirkungen erzeugt. Für das charakteristische Geräusch der gegnerischen Sonarortung lässt sich Mel Kutbay etwas Außergewöhnliches einfallen.
Die erste Tonspur, die er gemacht hatte, war eine Tischtennisplatte, die er im Innenhof aufgestellt hatte. Und dann ist er aufs Dach von seinem Studio und hat Pingpongbälle fallen lassen. Und unten an der Platte hatte er ein Mikro auf einem Stativ. Und dann war das tak, 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 endlos probiert. Und das war die Grundspur für dieses Geräusch.
Am 17. September 1981 feiert das Boot seine Premiere im Münchner Matthäserpalast und läuft danach in deutschen Kinos an. Günter Rohrbach erinnert sich an ausverkaufte Kinosäle.
Aber die Pressereaktionen waren zum Teil verheerend. Vor der Premiere hatten wir eine Pressepremiere in Hamburg, wo die ganze deutsche Presse zusammengekommen war. Da war es hinterher ein Schlachtfest. Es gab da eine ganze Reihe von außerordentlich, geradezu hasserfüllten Äußerungen. Der Film wurde regelrecht niedergemacht.
So schreibt Fritz J. Radatz, damals Kulturchef der Wochenzeitung Die Zeit.
Eine Trivialschnulze, deren Schauspielerleistung sich zu 50% in männlich hartem Blick und eisernen Backenmuskeln erschöpft, wenn nicht gerade durchs Fernglas gestarrt wird, deren politische Qualität, sprich Nichtqualität, mich geradezu empört. Ein Kriegsfilm am Rande der Verherrlichung, ein fragwürdiges Heldenepos.
Der Hauptgrund, den muss man einfach sehen im Zusammenhang mit der Zeit. Das Ganze war 1981, also nach der 60er-Bewegung, den 70er-Jahren mit der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Bevor ich zu Bavaria kam, habe ich ja das Projekt ins Fernsehen gebracht, was mit meinem Namen mindestens genauso verbunden ist wie das Boot, nämlich Holocaust.
Kurz vor seinem Wechsel zur Bavaria erwarb Rohrbach noch als Fernsehspielchef des WDR die amerikanische Fernsehserie für den deutschsprachigen Markt. Auf historischen Tatsachen basierend erzählt Holocaust in 4 Folgen vom beispielhaften Weg einer fiktiven jüdischen Berliner Familie in die Vernichtungslager der Nazis. Eingebettet in eine Spielhandlung und als persönliches Schicksal Einzelner nacherlebbar, wurde die Serie Ende der 1970er Jahre zu einem medialen Großereignis und für Millionen von Fernsehzuschauern in Deutschland und Österreich zu einem Augenöffner in Sachen Erinnerungskultur.
Es war damals für viele Menschen, gerade auf der linken Seite der Gesellschaft, undenkbar, einen Film zu haben, in dem deutsche Soldaten positiv dargestellt werden. Deutsche Soldaten waren im Bewusstsein dieser Zeit und gerade auch der Menschen, die diese Zeit im Wesentlichen repräsentierten, waren Nazis. Es wurde dann auch kein Unterschied gemacht zwischen dem System und den Akteuren des Systems und denjenigen, die dem System in irgendeiner Weise dienen mussten, also beispielsweise als Soldat. Trotzdem, es waren eben deutsche Soldaten, die schossen auch ihre Torpedos auf englische oder amerikanische Schiffe ab. Die haben auch gejubelt, wenn sie einen Treffer erzielt haben. Das war für viele Leute unerträglich. Aber ich hatte mich mit diesem Projekt identifiziert und es war natürlich grauenhaft, diese Berichte zu lesen.
Erschwerend kommt hinzu, dass Lothar Günther Buchheim von Anfang an öffentlich gegen das Projekt zu Felde zog und zum Filmstart noch einmal besonders heftig gegen das Boot schießt. Sven Femerling?
Der Mann war gut vernetzt in allen Zeitschriften und Zeitungen, in allen Organen, von der Frankfurter Allgemeinen bis zum Playboy, aus allen Rohren geschossen hat gegen diesen Film. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, um im Gespräch zu sein. Hätte er gesagt, das gefällt mir alles super, dann hätte das nicht die Resonanz gehabt, die er sich erwünscht hat. Von daher war das Echo verheerend.
Dem Erfolg an den deutschen Kinokassen tut dies keinen Abbruch. Mit fast 6 Millionen Zuschauern können Produktion und Verleih hoch zufrieden sein. Das breite deutsche Publikum erreicht das Boot 1985 mit Ausstrahlung der dreiteiligen 5,5-stündigen Fernsehserie. Sie bringt auch den Durchbruch bei der Kritik. Denn anders als der Kinofilm von 1981, der sich auf die Action-Szenen beschränkt, zeigt die Serie in aller Ausführlichkeit den Alltag der Bootsbesatzung, die Monotonie an Bord und nicht zuletzt auch die Panik und Verzweiflung der Mannschaft in Momenten der Lebensgefahr. Doch ein deutscher Kino- und Fernseherfolg ist nichts gegen das Land mit der größten Filmbegeisterung, der mächtigsten Unterhaltungsindustrie, die USA. Ein halbes Jahr nach seinem deutschen Kinostart läuft das Boot in New York an, erinnert sich Jürgen Prochnow.
In 2 kleinen Kinos in Manhattan lief im Original und noch dazu, also machen die ja alle drüben, da wird ja nicht synchronisiert. Das sprach sich rum wie ein Lauffeuer und der Film war also eine einzige Sensation. Und dann haben wir später nochmal eine Synchronfassung erstellt in Englisch, aber die ist nicht so beliebt gewesen. Die fanden alle das Original wesentlich besser.
Was Publikum und Presse in den USA besonders an dem Film schätzen: Zum einen verzichtet das Boot, sagt Jürgen Prochnow, auf die üblichen Stereotype. Er zeigt
keine Monster oder Nazi-Karikaturen, sondern dass das Leute gewesen sind, die versucht haben zu überleben. Das ist alles, nicht? Und das war das eine, was eben so neu war damals, als wir darüber gekommen sind und was ja auch so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und das andere war eben die Technik, war Kano und alles, was dazugehört. Die Musik, die Geräusche, das waren ja alles wunderbare Leute, die da mitgearbeitet haben. Ne? Mit den damaligen Möglichkeiten, den Film so zu machen, das war schon was Besonderes. Ja.
Die weitere Karriere entwickelt sich für Jürgen Prochnow in den USA fast märchenhaft schnell.
Ich bin dann zum ersten Mal drüben gewesen und da kriegte ich einen Anruf von einer Agentur. Eine Frau, Sue Menges hieß die. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist und ob ich schon einen Agenten hätte drüben. Und ich sagte, nee. Dann sah ich, soll ich erst mal den Film angucken? Und dann hat sie sich den Film angeguckt, rief mich dann am nächsten Tag wieder an und wollte mich vertreten. Und sie war die Agentin unter anderem von der Barbara Streisand und so weiter und so fort.
Für die nächsten 3,5 Jahrzehnte lebt und arbeitet Jürgen Prochnow in Los Angeles, wo er in fast 50 Kino- und Fernsehfilmen auftritt. Erst 2017 kehrt er nach Deutschland zurück. Auch für Wolfgang Petersen und Jost Vacano führt das Boot geradewegs nach Hollywood. Petersen inszeniert Blockbuster wie Enemy Mine, In the Line of Fire mit Clint Eastwood oder Air Force One mit Harrison Ford. Jost Vacano dreht visuell spektakuläre Science-Fiction-Filme wie Robocop oder Total Recall mit Arnold Schwarzenegger. Das Boot wird in 70 Länder der Welt verkauft. Zügig spielt der Film seine Herstellungskosten ein. Mit einer Besonderheit, sagt der Produzent Günther Rohrbach.
Es ist interessant, dass der Film dort das größte Renommee hatte, auch den größten Erfolg, in den Ländern, die Opfer der deutschen U-Boote waren, nämlich in Amerika und in England. In Amerika ist das Boot bis heute ein Mythos, ein singuläres Projekt. Und Petersen, der dann einen erfolgreichen Film nach dem anderen gedreht hat in Amerika, war immer am Ende der Regisseur von Das Boot. Und in England war es auch so, die BBC hat den x-mal gezeigt. Die Länder, merkwürdigerweise, haben ihn am Ende auch in Deutschland mitgetragen.
Der läuft! Ich glaube, der läuft! Aber sagst du, dass Marmelade keine Kraft gibt?
Es gab sehr, sehr viele schlaflose Nächte. Für mein berufliches Leben ist es natürlich ein absolutes Highlight. Im Nachhinein haben sich die Qualen doch ausgezahlt.
Auch für Kameramann Joost Vacano zahlen sich die Qualen in der engen Röhre von U96 aus, wenn auch erst mit einiger Verspätung. Für seine 1,5-jährige Arbeit hat er seinerzeit nur die Gage entsprechend einer deutschen Fernsehproduktion erhalten. Weil er die Bildgestaltung des Films aber entscheidend geprägt hat, verklagt Vacano die Bavaria im Jahr 2008 auf eine finanzielle Beteiligung an den Einnahmen des Erfolgsfilms. Grundlage seiner Klage ist eine Novellierung des Urheberrechts von 2002, an deren Zustandekommen Vacano aktiv mitgewirkt hat, die die Position von kreativen Mitarbeitern einer Filmproduktion deutlich stärkt. Nach 14-jährigem Rechtsstreit einigen sich die Bavaria und Joost Vacano 2022 außergerichtlich auf eine Beteiligung des Kameramanns an den Einnahmen von Das Boot und eine Nachzahlung im mittleren sechsstelligen Bereich. Ein Zugeständnis mit weitreichenden Folgen für die gesamte Filmbranche.
Es werden also überall allgemeine Vergütungsregeln abgeschlossen zwischen verschiedenen Berufsverbänden, wo es genau darum geht, dass sie alle beteiligt werden müssen. Das ist inzwischen Standard geworden. Der Streit geht nur noch um die Frage, die müssen angemessen beteiligt werden. Jetzt kann man sich nur sagen, ja, was heißt denn angemessen? Ja, gar nichts könnte ja auch angemessen sein, wenn der nur nichts zu sagen hatte.
Was von Joost Vacano und seiner Bildgestaltung am Boot wirklich nicht behauptet werden kann. Das Boot, ein Millionenprojekt aus München, das mehr als einmal vor dem Ausstand, wurde zu einem Welterfolg, der auch 20 Jahre später noch nachhallt. Anfang der 2000er Jahre ist Günther Rohrbach zu Dreharbeiten für ein Filmprojekt in Afrika.
Da war ich ganz tief im Busch. Und habe da in so einer Lodge gewohnt. Und da war morgens beim Frühstück ein Kenianer, der mich ansprach, was ich denn hier mache. Und da habe ich gesagt, ich drehe einen Film. Wo ich denn herkäme, aus Deutschland. Und da sagte er, deutschen Film? Da sagte ich, ja, deutschen Film, das habe ich noch nie gesehen. Und dann machte er eine Pause und sagt, doch einen kenne ich. Einen habe ich mal gesehen.
Das Boot. Tauchgang zu einer Filmlegende. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer. Es sprachen Caroline Ebner und Rahel Comtes. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Redaktion und Regie Michael Zametzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.